Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Auf den meisten hier in Europa benutzten Weltkarten liegt Europa in der Mitte. Grönland ist darauf ähnlich groß wie Afrika, obwohl es von der Fläche her fast 14 Mal kleiner ist. Und es gibt Stadtkarten, auf denen werden Kirchen gekennzeichnet, Synagogen oder Moscheen aber nicht. Karten erscheinen zwar meistens so, aber sie sind nicht neutral. Und was sie zeigen oder nicht, das hat irgendwann mal irgendjemand entschieden. Kritische Geografinnen wollen das ändern und Esther Schillander weiß wie.
Wenn ich jetzt nur Anna Wiley eingebe, findet Google Maps nichts. Nicht in Maps gefunden, achte bei deiner Suchanfrage auf die korrekte Schreibweise.
Ich habe Google Maps geöffnet. Okay. Ich suche einen Slum, von dem ich gelesen habe. Er heißt Anna Wiley und soll in Mumbai in Indien liegen, in der Nähe des Flughafens.
Mumbai Airport. Hier sehe ich jetzt die Terminals. Ich zoome jetzt hier mal rein in diesen Vorplatz. Ich sehe jetzt hier auch, dass es noch eine Moschee gibt, ein Hindu-Tempel.
Egal wie nah ich reinzoome, die Umrisse von Hotels und Tempel bleiben. Aber ich sehe keine Häuser. So als wäre hier nichts. Ich ändere den Modus von der Kartenansicht in die Satellitenansicht.
Dann sehe ich, dass hier ganz, ganz viele Häuser sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Slum Anna Wiley ist. Es könnte aber sein. Auf jeden Fall wohnen hier richtig viele Leute. Sieht man nicht, findet man nicht, sind nicht auf der Karte.
Geografische Karten, Weltkarten, Landkarten, Stadtpläne gelten als neutral und objektiv.
Ich habe eine Weltkarte, da ist ein Maßstab drauf, da ist unten ein Siegel drauf, von welcher Institution das gemacht ist. Das ist gültig, das ist die Welt, so sieht's aus, da kann ich nicht viel dran rummachen.
Paul Schweitzer gehört zum Kollektiv Orango Tango, ein internationaler Zusammenschluss von GeografInnen, die einen kritischen Blick auf Karten fordern.
Eine Karte ist sozusagen so ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie Wissenschaft in unserer Gesellschaft die Funktion innehat, Wissen zu legitimieren als objektiv, universell gültig.
Die Geschichte der Kartografie ist eng mit hegemonialer Gewalt verknüpft. Ein Beispiel dafür ist die Berliner Konferenz von 1884. Vertreter aus Europa, den USA und dem Osmanischen Reich teilten den afrikanischen Kontinent unter sich auf. Sie zogen Linien auf einer Afrikakarte, schufen willkürliche Grenzen, die bis heute gelten. Aber auch heute bilden Karten Machtverhältnisse ab. Und sie werden zumeist von dominanten Akteuren gemacht. Etwa, wenn wie im Fall Anna Wiley, Wohngegenden auf Karten leere Flecken bleiben. Was oft daran liegt, dass die Gebiete von den Behörden nicht anerkannt werden. Wer Karten erstellt, hat Deutungsmacht. Die Person bestimmt darüber, was in einer Umgebung als existent wahrgenommen wird und was nicht. Was als Zentrum gilt und was als Peripherie.
Buchverlage bemühen sich kontinuierlich, ein objektives Bild der Welt zu zeichnen, erfahre ich in einem Telefonat mit Reinhold Schlimm. Er ist Kartenredakteur bei Westermann.
Also das soll eine faire Darstellung geben aller Landflächen und Meeresflächen auf der Welt. Das wird auch erwartet von den Lehrern, dass man also wirklich durch Blättern im Atlas einen fairen Eindruck davon kriegt, wo sind wirklich die großen Landflächen, wo sind die kleinen. Und dadurch darf man nicht zu oft im Maßstab springen und muss auch die Karten relativ gleichartig gestalten. Und erst dann kann man sich ein Urteil darüber erlauben, wo zum Beispiel die dicht besiedelten Weltregionen sind und wo es weniger besiedelt ist.
Aber eine dreidimensionale Weltkugel lässt sich schwer zweidimensional darstellen. Jede Abbildung ist verzerrt. Unter anderem deshalb plädiert Paul Schweitzer vom Kollektiv Orango Tango dafür, die Subjektivität von Karten offensiv zu nutzen und Karten gemeinschaftlich zu erstellen.
Sagen wir, wir sind eine Gruppe, die in einem Stadtteil lebt. Wir kartieren diesen Stadtteil und zwar kartieren wir zunächst mal unsere Sinneswahrnehmung. Also ich klebe überall ein Auge hin, wo ich den Stadtteil schön finde. Einfach visuell schön. Ich klebe eine Nase hin, wo ich finde, dass es gut riecht. Ich klebe eine durchgestrichene Nase oder eine Nase mit einem fetten X drauf, dahin, wo ich finde, dass es stinkt.
Aus der Menge persönlicher Erfahrungen entsteht Wissen. Im November letzten Jahres hat Orango Tango einen Atlas herausgegeben, der kollektiv erstellte Karten aus aller Welt versammelt. In This is not an Atlas finden sich Projekte, in denen Menschen ihre Umgebung vermessen, um leere Flecken auf der Karte zu füllen. Von Kibera, einem Slum in Nairobi, über ein Flüchtlingscamp im Libanon bis hin zum Wohngebiet einer indigenen Gruppe im Amazonasgebiet. MieterInnen in San Francisco haben auf einer Karte der Internetplattform Airbnb eingetragen, aus welchen Stadtteilen sie verdrängt wurden. Menschen aus Rio de Janeiro vermerkten, wo sie in der Stadt Polizeigewalt erfahren haben. Karten verleihen Sichtbarkeit und was sichtbar ist, hat eine andere Wirklichkeit.
Die Karte von Berlin besetzt, die auch im Atlas ist, die bildet ja nur ab, wo in Berlin es besetzte Gebäude gibt und wo es besetzte Gebäude gab. In dem Moment, als die Karte veröffentlicht wurde, ist aktuell gar nichts passiert. Aber witzigerweise war ein paar Tage später in einer Berliner Zeitung ein Riesenartikel mit hier die Besetzungsbewegung ist zurück. Das war nur die Karte, die zurück war.
Marginalisierte Gruppen und ihre UnterstützerInnen können die Macht der Karten für sich nutzen. Aber
natürlich kann es auch sehr gefährlich sein. Das kann ja ein Instrument sein, wenn ich das Ding veröffentliche, um die zu verdrängen. Um erstmal Wissen zu generieren, meinetwegen eine Stadtverwaltung weiß dann genau hier, hier und hier. Und dementsprechend müssen wir uns ganz genau überlegen, was für Wissen wir zugänglich machen.
Aber in dem Fall ist dann zumindest klar, wer sich hier wofür oder wogegen entschieden hat. Esther Schelander über die Macht von Karten und kritische Geografen.